Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
Und damit herzlich willkommen zur 20. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Krutzke und ich spreche mit Menschen aus dem Selbsthilfekosmos über ihre Erfahrungen. Schaut auch gerne in die Shownotes unter dieser Episode. Dort findet ihr weiterführende Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Anregungen und Kritik. Wenn wir uns mit Gehhilfe bewegen, wissen unsere Mitmenschen, aha, da kann jemand schlecht gehen. Ein Gips am Arm verrät, auweia, bestimmt ein Bruch. Anders sieht es da häufig aus, wenn man die Symptome nicht sofort erkennt. Wenn das Gegenüber einfach glauben muss, dass etwa die Kopfschmerzen unerträglich sind und der Krankenschein nichts mit Blaumachen zu tun hat. In dieser Episode sprechen wir über einen Leidensweg, der mit einer bestimmten Erkenntnis zwar nicht endet, aber in eine neue Richtung führt. Wir sprechen über die Kraft der Selbsthilfe, unablässiges Engagement und diese bestimmten Kopfschmerzen, für die sich Betroffene oft noch immer rechtfertigen müssen. Heute geht's um Migräne. Und wie immer habe ich euch 5 Fakten zum Einstieg mitgebracht. Erstens, Definition laut Bundesministerium für Gesundheit. Zitat: Ein Migräneanfall äußert sich anders als gewöhnliche Kopfschmerzen. Der Migräneschmerz tritt plötzlich auf. Er ist oft sehr ausgeprägt und konzentriert sich meist auf nur eine Kopfseite. Viele Migränepatientinnen und Patienten berichten zudem von weiteren Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen. Zweitens. Die Medizin unterscheidet grundsätzlich 2 Formen der Migräne. Ein Großteil der Betroffenen, ca. 80-85%, erleben die Migräne ohne Aura, auch gewöhnliche Migräne genannt. Hierbei treten die Symptome innerhalb kurzer Zeit auf, die Migräneattacke trifft unerwartet. Bei der Migräne mit Aura oder klassische Migräne gehen den eigentlichen Kopfschmerzen andere Symptome in verschiedener Kombination und Stärke voraus. Darunter Taubheitsgefühle und Kribbeln im Gesicht und oder den Extremitäten, Sprach- und Wahrnehmungsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Sehen von Doppelbildern. Drittens. Die genauen körperlichen Ursachen für Migräne sind wissenschaftlich noch nicht geklärt. Nach aktuellem Stand gehören jedoch gestörte Signalübertragungen der Nervenzellen sowie Veränderungen der Blutgefäße zu den Faktoren. Viertens. Genetische Prädispositionen scheinen ebenso eine Rolle zu spielen. Verwandte ersten Grades von Patienten mit einer klassischen Migräne haben ein ca. 3,8% erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken. Fünftens. Je nach Quelle sind zwischen 6 und 18 Millionen Bundesbürger betroffen. Frauen statistisch gesehen deutlich häufiger. Und damit komme ich zu den Gästen dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Ursula Kirste, die 1978 ihr Studium zur Wirtschaftsingenieurin abschließt und ins Berufsleben eintritt. Im gleichen Jahr wird sie Migränepatientin. 1986 lässt sie sich, Zitat, privat recht erfolgreich mit russischer Akupunktur behandeln. Sie selbst verzeichnet eine Verbesserung ihrer Migränesituation. 1992 kommt die Migräne zurück. Im gleichen Jahr sind die ersten Migränemedikamente verfügbar. In den Folgejahren bestimmt die Krankheit Ursula Kirstes Leben. Krankenhausaufenthalte, Schmerz- und Verhaltenstherapien, Depressionen, Suizidgedanken und weitreichende private Einschränkungen geben die Marschrichtung vor. Bevor 2000 die Erwerbsunfähigkeit festgestellt wird und 2005 die Erkenntnis folgt, Zitat, die Migräne gibt es, mehr Raum bekommt sie aber nicht. 2011 ist sie an der Gründung der Selbsthilfegruppe für Migräne Halle beteiligt. In der Gegenwart hat Ursula Kirste Erfahrungen in mehreren Selbsthilfegruppen gesammelt, abwechselnd als Gruppenmitglied, Gruppenleitung, auf regionaler Ebene und auf Landesebene. Bei ihrer Entlassung aus der Schmerzklinik gibt ihr behandelnder Arzt ihr folgenden Gruß mit auf den Weg. Frau Kirste, Sie haben einen Weg hinter sich, Sie haben so viele Erfahrungen gemacht, Sie wissen jetzt so viel über Ihre Erkrankung, wir brauchen Ihnen nicht mehr weiterhelfen. Sie können jetzt hier rausgehen und Ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Helfen Sie nun anderen, den Weg mit Migräne gehen zu können. Und das tut sie. Herzlich willkommen, Ursula.
Herzlich willkommen.
Daneben sitzt Christine Rechlin, Ende 20, die unser Gespräch heute spontan um eine weitere Facette bereichern wird. Normalerweise rücken wir das Alter nicht so sehr in den Fokus. In diesem Fall jedoch freuen wir uns auf die ergänzende Perspektive einer jungen Migränikerin mitten im Berufsleben. Hallo, Chris.
Hallo.
Zu Beginn jeder Episode ordnen wir gerne mal ein, wo wir ja eigentlich sind. Und weil wir hier jetzt einmal häufiger sind zum Aufzeichnen, vielleicht kann einer von euch beiden uns einen kurzen Einstieg geben. Wo sitzen wir hier gerade?
Wir sitzen in der Selbsthilfekontaktstelle Halle. Das war auch der Ort, wo wir uns zum allerersten Mal getroffen haben und wo wir uns in den allerersten Jahren auch regelmäßig einmal im Monat getroffen haben. Eine sehr gute Anlaufstelle mit sehr guten, fähigen Mitarbeitern, die uns sehr gut begleiten.
Vielleicht könnt ihr zwei die Selbsthilfegruppe mal vorstellen. Ursula, du warst ja an der Gründung beteiligt. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen Einstieg in die Gruppe geben. Wofür ist er da? Wie hat sie sich gegründet? Vielleicht kannst du auch mit der Gründungsgeschichte anfangen. Ist bestimmt auch mal spannend, so einen Einblick zu haben.
Als ich 2009 auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe Migräne im Raum Halle war, bin ich dann auch auf die Selbsthilfekontaktstelle gestoßen und die Frau Vogt sagte mir am Telefon, ja, wir haben da was in Planung, geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse. Wenn das soweit ist, werde ich mich bei Ihnen melden. Und dann kam auch im Jahre 2011 die E-Mail, dass wir am 24.11. mal ein Kennenlerntreffen machen, um vielleicht eine Selbsthilfegruppe Migräne zu gründen. Es waren 6 Personen da. Es wurde geplaudert, es war noch gar nicht alles so fest. Es wurde dann festgelegt, dass wir uns im Dezember wieder treffen, was wir auch gemacht haben. Dann haben wir für 2012 einen monatlichen Plan aufgestellt, wann wir uns treffen, hier in der Selbsthilfekontaktstelle. Und aus den 6 wurden dann mal kurzzeitig 7, die kamen. Und dann nur noch 6 und dann 5 und dann 4. Dann kam mal wieder jemand, der uns dann aber erklärte, na ja, ich hätte ja gern gewusst, wo da ein Arzt ist und was ich da kriegen kann und ob mir da einer einen Termin besorgen kann. Ach nee, macht er nicht, na ja, aber dann habe ich auch keine Zeit für die Selbsthilfe. Und so war das erstmal so 2-3 Jahre ein Auf und Ab. Und es waren eigentlich nur 4, die ganz konstant dabei blieben. Irgendwann kam dann die Chris dazu. Das war eigentlich so eine der ersten, die dann anfing, die Gruppe wirklich zu bereichern. Dann kam die Sandra dazu und dann waren wir 6 und dann kam noch jemand dazu und noch jemand und dann waren wir 8, plötzlich waren wir 12 und dann sind wir inzwischen auf stolze 19 bis 20 angewachsen. Heute hat schon wieder jemand den Kontakt zu uns aufgenommen und die Gruppe ist natürlich durch die Vielfalt der Personen und durch die Altersunterschiede, denn Chris war 18, also zu einer 19, also zu uns kam und die Älteste hat schon ihren 80. Geburtstag gefeiert. Da sind natürlich auch ganz spannende Themen, die Migräne zu besprechen, das Thema zu besprechen, weil es sein ganzes Leben betrifft. Und der Austausch findet ständig statt. Die Neuen, die kommen, werden auch gleich informiert. Wir sind keine Gruppe, die im Kreis sitzt und nun jammert, wie schlimm es jedem geht, sondern wir möchten die Zeit nutzen, uns eine angenehme Stunde zu machen. Wir besprechen die Themen, es wird auch mal fokussiert auf bestimmte Dinge. Aber letztendlich soll so ein Treffen auch mal einen lachenden Effekt haben, weil die Entspannung ist für die Migräniker eigentlich das Wichtigste. Stress haben wir genug. Und Trigger haben wir genug. Und das Treffen soll kein Trigger sein, sondern soll eine Auszeit sein, wo man sich unterhält, zwanglos. Es gibt keine Klischees, es gibt keine Rechtfertigung. Wenn jemand nicht kommt, wissen wir einfach, dem geht's heute nicht gut. Den sehen wir heute nicht. Dann wünschen wir gute Besserung. Aber die anderen, die da sind und aktiv dabei sind, die sollen es positiv erleben.
Ursula, du hast relativ klare Vorstellungen, was diese Gruppe für dich so wertvoll macht und auch so schön und welche Parameter sie erfüllen sollte. Du hast geschrieben in deinem Vorgespräch, dass du vorher bei einer anderen Selbsthilfegruppe warst und die war, Zitat, nicht so zielführend.
Meine allererste Selbsthilfegruppe war im Saarland. Da hat mich auch dieser Schmerzarzt hinzitiert. Das fand ich sehr, sehr toll. Ich war, glaube ich, den 2. Termin bei ihm in der Klinik, wo er mir sofort den Flyer in die Hand drückte und sagte, wir haben hier eine Selbsthilfegruppe. gehen Sie mal dahin und machen sich mal mit den Leuten bekannt, da können Sie sich gut austauschen. Das war so der für die Migräniker der Einstieg. Und das war auch eine sehr lockere Runde. Das wurde auch nicht so stressig und so eng gesehen, sondern die hatten das gleiche Thema. Wenn wir uns hier treffen, weil wir mal ein bisschen lachen und mal ein bisschen Spaß haben. Und dann bin ich 2006 oder 2007, als ich wieder in Sachsen-Anhalt war, in eine Selbsthilfegruppe gegangen hier in der Region. Und da ist mir dann wirklich das passiert, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Die Gruppe war streng reklamiert. Es war schon schlimm, wenn jemand nur eine Minute zu spät kam. Das war dann schon für die Gruppe ein Störenfaktor. Und jeder brachte nur hervor, wie schlecht es ihm geht. Also für mich mal in Anführungsstriche die reinste Jammergruppe. Und da habe ich dann gesagt, das habe ich mir zweimal angeguckt. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, also das ist auf keine feine Gruppe, die tut einfach nicht gut, weil da geht man hin und dann hat man schon das Gefühl, oh, das wird ja wieder nur negativ. Und das ist für Migräniker aus meiner Sicht nicht gut. Und deshalb war ich unheimlich dankbar, als dann hier in Halle eine extra Gruppe gegründet wurde. Und am Anfang hat ja auch die Frau Kühnemund, Monika, die Gruppe erstmal als Gruppensprecher übernommen. Und als wir dann aber merkten, dass ich durch meine Mehrfachtätigkeit in der Selbsthilfe für Fördermittel und für Buchhaltung und für andere Dinge eigentlich besser aufgestellt war, als Monika das zu dem Zeitpunkt konnte, habe ich dann die Gruppensprecherin übernommen und habe dann durch meine Erfahrung im Prinzip die Arbeit hier mit der Gruppe zusammen gut leisten können, denke ich.
Welche Herausforderungen hat man als Gruppenleitung, Gruppensprecherin, die man als Mitglied vielleicht nicht hat?
Die meisten Mitglieder in den anderen Selbsthilfegruppen, die ich kennengelernt habe, kommen, freuen sich, dass der Termin ist, freuen sich über das Gespräch. Aber die Aktivität, selbst mal was mit zu erledigen, ist einfach nicht gegeben. Als Gruppensprecher hat man die Planung im Groben und im Detail. Und man muss alles koordinieren. Und ich erhebe für mich sogar noch den Anspruch, dass ich, da ich die einzelnen Mitglieder kenne, auch sehr viel Rücksicht auf die Individualität des Einzelnen lege. Wenn wir unterwegs sind, schaue ich mir die Gruppe an und sehe, da geht es einem ganz schlecht, den ziehe ich mal aus der Gruppe und dem gebe ich jetzt wirklich, ich gebe ihm frei, dass er das Recht hat, wieder ins Hotel zurückzugehen und sich hinzulegen. Das ist unter Mitgliedern vielleicht gar nicht so die Verantwortung. Aber als Gruppensprecher muss man administrative Aufgaben, bürokratische Aufgaben, aber auch die menschlichen Aufgaben koordinieren. Ob mir das immer gut gelingt, weiß ich nicht.
Die Frage können wir eigentlich gleich weitergeben. Chrissy, gelingt es ihr gut?
Ja, das auf jeden Fall. Also wie sie schon sagt, sie versucht halt wirklich auf jeden Einzelnen irgendwie einzugehen. Guckt sich auch die Leute an, die erkennt schon aus gefühlt 10 Metern Sicht, okay, da kriegt er jetzt gleich Migräne und gibt dann einen sozusagen, sag ich jetzt mal, Migräne steht ja dafür, dass du halt an Perfektionismus einfach dranhängst und man wird ja so schon isoliert durch die Erkrankung. Und da in der Gruppe dann einfach zu merken, okay, ist es okay, wenn ich mich jetzt zurückziehe? Das ist halt schon ein ganz anderer Punkt, dass man sich nicht rechtfertigen muss. Man braucht sich nicht verstellen, muss nicht sagen, ich halte durch, sondern nee, du legst dir jetzt einfach hin und damit ist gut. Und auch so von den Programmpunkten her ist es sehr, sehr vielseitig. Es ist auch sehr spannend, zum Beispiel wie in Kiel 2016 in der Schmerzklinik. Das war sehr interessant. Dann in Königstein war die ja, wo ich selber Patientin war. Das also unter anderem halt einmal so diese Schmerzkliniken, aber halt auch gleichzeitig diese Entspannungspraktiken, was weiß ich, Bogenschießen haben wir zum Beispiel gemacht. Als meditatives Bogenschießen lief halt dann das, weil Sandra das ja beruflich mitmacht. Und da hat sie uns das halt einfach erklärt. Und wir konnten da einfach das meditative Bogenschießen uns angucken, auch mal selber durchführen. Also total unterschiedliche Sachen sind dabei.
Meditatives Bogenschießen? Was genau ist daran meditativ? Also wie kann ich mir meditatives Bogenschießen vorstellen?
Das ist einfach allein von der Körperhaltung her, weil Migräniker neigen ja dazu, so einen Rundrücken zu bilden durch diese Muskelverspannung, vor allem in Halswirbelsäule und Schultern. Durch diese Spannung in dem Bogen, dieses Öffnen von den Schulterblättern, weil es ja einfach eine ganz andere Körperhaltung ist, was halt nicht typisch für Migräniker eigentlich ist. Und das halt wirklich einen Moment einfach innezuhalten, einfach zu merken, wie sich der Brustkorb halt einfach mal öffnet in diesem Moment. Und dann halt dieses, ich muss nicht in den Kreis treffen, sondern Hauptsache, ich treffe irgendwo hin.
Okay, also du sprichst aus Erfahrung. Jetzt würde mich interessieren, wie und vor allem warum hast du den Weg in die Gruppe hier gefunden?
Ich habe Migräne sehr spät entwickelt. Also ich bin ja 29 Jahre und so in etwa vor 11 Jahren hat sich die Migräne bei mir entwickelt. Da hatte ich gerade die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Da war es halt noch nicht so, dass das im Schichtsystem ist, sondern hauptsächlich früh oder Spätdienste, Mitteldienste, wie man es nennen möchte. Und darunter hat sich bei mir dann irgendwann die Migräne entwickelt. Zuerst wusste ich halt nicht, was es ist. Lag rum, habe mich übergeben, hatte Kopfschmerzen, wollte schlafen. Also so das, was ich eigentlich überhaupt nicht kannte von mir. So ein untypisches Verhalten. Bin dann halt öfters halt zum Hausarzt gegangen. Die Migräneattacken wurden immer schlimmer. Und da war es halt gut, dass meine Hausärztin da aber gerade eine Schmerztherapeutin sitzen hatte. Und die hat gesagt, alles klar. Klassische Migräne. Am Anfang hatte ich 25 Kopfschmerztage im Monat. Und wir haben wirklich alles an Prophylaxen da schon versucht auszuprobieren. Beta-Blocker, Topiramat, Gabapentin. Und ich war einfach verzweifelt, weil meine Mutti hat es nicht, meine Schwester hat es nicht, mein Papa hat es nicht. War halt so total alleine. Es hat keiner verstanden. Also ja, meine Familie hat versucht, mich zu verstehen, aber jetzt ist ja so, wenn du Kopfschmerzen hast, nimm eine Tablette, leg dich hin. Ja, schön wär's. Und dann war ich halt irgendwann einfach nur verzweifelt, weil 25 Kopfschmerztage im Monat, das ist schon sportlich. Das ist wirklich schon sportlich. Und dadurch habe ich dann halt auch schon wirklich alles versucht, was weiß ich, Yoga gemacht, Akupunktur durchversucht. Und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, ich brauche jetzt halt wirklich was Professionelles. Irgendwie. Und dann habe ich halt in Kreuwitz in der Kopfschmerzambulanz einen Termin bekommen und die haben gesagt, Mensch, such dir eine Selbsthilfegruppe. Naja, über 5 Ecken und 10 Ecken bin ich dann halt irgendwann auf Uschi gekommen und dann habe ich ihr halt dann geschrieben und bin dann 2015 das erste Mal hier gewesen.
Was war so dein, vielleicht kannst du uns ja kurz mitnehmen, als du das erste Mal hier warst, was war dein Eindruck?
Also ich fand das total witzig, wie Schießen schon sagte, ich bin halt das Küken gewesen. Also die 4 festen Säulen waren hier und das war halt wirklich angenehm. Die haben halt einen wirklich abgeholt. Das war halt nicht so dieses, ich muss jetzt am meisten rumjammern, wie es mir am schlechtesten geht. Wir wissen alle, dass es dir dann scheiße geht. Aber einfach so dieses, man muss sich nicht rechtfertigen. Man muss nicht die ganze Zeit sagen, ja, ich habe die und die Begleitsymptome, sondern einfach alles klar, kenne ich irgendwoher, ändert sich im Verlauf. Weil keiner, wusste ich vorher auch nicht, Migräne ändert sich im Laufe der Zeit. Die Symptome ändern sich, einfach bei der Attacke, deine Gewohnheiten verändern sich. Und das war halt wirklich echt schön, so überhaupt mal zu wissen, okay, wie läuft denn Migräne ab? Also so von der Schule her war noch nicht so viel Wissen da, so viel medizinisches Wissen und einfach zu wissen, okay, was kann jetzt alles auf mich zukommen? Und das war jetzt aber nicht so dieses Angstmachen, sondern dieses, okay, es klingt ja eigentlich total, na, harmlos jetzt nicht, aber es klingt jetzt so, dass ich es überleben werde.
Die Angst vor dem Bekannten ist vielleicht kleiner als die Angst vor dem Unbekannten. Genau. Ja. Vielleicht für potenzielle neue Mitglieder oder auch einfach Leute, die sich für die Thematik interessieren, wie kann ich mir Treffen und Projekte bei euch vorstellen? Wie sehen die Treffen aus potenziell und was für Projekte führt ihr durch? Wer immer möchte, schießt los.
Also wir treffen uns einmal im Monat, momentan im Restaurant des Globus, meistens den 3. Dienstag im Monat, wobei wir aber nach wie vor flexibel sind, wenn zu wenige Berufstätige die Möglichkeit haben, an diesem einen Montag zu kommen, dann verschieben wir diesen Montag, dann wird die Gruppe sich einig, dass wir einen anderen Tag wählen. Und dann ist es eigentlich so, dass wir kaum spezielle Themen zu unserem Treffen haben. Manchmal ergibt es sich zwangsläufig, aber es ist eigentlich eine sehr offene Runde, wo nur teilweise über die Symptome der Krankheit gesprochen wird. Der Erfahrungsaustausch findet oft über die Neuigkeiten statt. Was habe ich Neues erlebt? Wo habe ich einen neuen Weg aufgetan? Wo habe ich einen neuen Therapeuten? Ich habe ein neues Medikament. Und die Erfahrungen werden ausgetauscht. Das ist dann ziemlich schnell und zügig erledigt. Und dann kommt aber eigentlich auch schon in unsere Gruppe oftmals so dieser warme, familiäre Teil. Dann wird geschnackt, auf Deutsch gesagt, was jeder so erlebt hat. Und dann ist die Krankheit eigentlich ganz weit im Hintertreffen. Die ist auch manchmal festgestellt, zwar da, aber dass dann auch Mitglieder sagen, ach, ich habe das in der Stunde gar nicht so wahrgenommen, das war jetzt mal so weg. Und das ist eigentlich das Ziel der Treffen, dass man nicht mehr so sehr die Krankheit fokussiert, sondern die Entspannung in Form von Ablenkung und Lachen.
Also ist der Anlass aber nicht der Mittelpunkt des Treffens.
Genau. Und wenn wir Projekte machen, dann suchen wir natürlich spezielle Schmerzkliniken, vorzugshalber Migräneklinik. Wie schon gesagt, es gibt nur eine einzige echte Migräneklinik, das ist die in Königstein. Die haben wir dann auch besucht, haben einen sehr guten Kontakt zu denen hergestellt, sodass auch für Betroffene die Möglichkeit aufgetan werden kann, dort stationär aufgenommen zu werden für 18 Tage, 17 Tage. Das kann man organisieren, ist natürlich dadurch, dass das bei Frankfurt am Main ist, in Sachsen-Anhalt bei den Krankenkassen nicht ganz so beliebt. Wir haben natürlich aber auch schon Symposien besucht. Wir haben bereits Ärzte-Symposium besuchen können. Ärzte haben über Migräne, also Schmerzen und den Gebrauch von Cannabis diskutiert. Und natürlich waren wir da nicht so die erste Priorität einer Teilnahme. Aber ein Jahr zuvor waren wir bei der Charité. Und die Charité hatte auch eine Weiterbildung und wir als Gruppe sind auch reingekommen. Und da hatte dann der Leiter dieses Symposiums festgestellt, eigentlich ist das gut, wenn Betroffene da sind. Die können uns viel mehr erzählen, als wir in der Theorie hier vermitteln können. Da ist das Smartcam dann das Gespräch geworden, wo die jungen Leute über Smartphone faktisch ihre Migräne damals nur über die Charité begleiten lassen können und behandeln lassen können. Inzwischen wird es auch in Halle gemacht, ne? Wird auch die Smartcam da gebraucht. Und dann haben wir wirklich das als Zugpferd genommen und haben gesagt in Bad Berka, naja, also die Charité hat da kein Problem mit, wenn wir als Selbsthilfegruppe zu Ärztekongressen kommen. Warum sollten das jetzt bei Ihnen ein Problem sein? Ach so, ja, dann können Sie kommen, natürlich. Und dann haben wir da eben auch solche Projekte durchgeführt. Weil wo bekommt man so kompakt das Fachwissen oder die Diskussion mit, wie sehen Ärzte das Krankheitsbild Migräne? Und dann im Gebrauch mit Cannabis. Und da war das hochinteressant, sich auch mal damit zu beschäftigen. Denn wir hatten immer schon mal in der Querdiskussion gehört, ja, die einen sagen ja und die anderen sagen nein. Und die einen haben Angst und die anderen möchten sich mehr informieren. Und dann bietet sich sowas natürlich an, vor Ort direkt den Kontakt zu suchen. Und unsere Projekte, die wir planen, sind eigentlich dann schon wirklich so themenbezogen, dass es ganz konkret, wenn es geht um unsere Migräne, chronische Migräne, aber auch chronische Schmerzen geht. Und da suchen wir die wenigen Kliniken, die wir haben, auch gern auf. Und für dieses Jahr haben wir dann auch wieder geplant, mal diese neue Schmerzklinik in Berlin-Weißensee zu kontaktieren und aufzusuchen.
Vielleicht an der Stelle nochmal ein Service-Hinweis an die Endgeräte und unser Publikum. Eine Linksammlung, Quellensammlung zu weiterführenden Themen wie Cannabis bei Migräne und anderen Themen, die wir hier angesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Ursula, wo wir gerade so schön am Plaudern sind, wir haben einen Programmpunkt, den wir in jeder Episode haben, so also auch hier. Das ist 5 Stichpunkte, ganz unkompliziert. Ich habe 5 Fragen, du beantwortest sie einfach aus dem Bauch heraus. Deswegen haben wir jetzt 5 Stichpunkte zu Ursula Kürste. Ursula, was ist dein ultimativer Tipp für gutes Zeitmanagement?
Ich plane persönlich rückwärts. Ich plane den Tag von hinten nach vorn. Weil wenn man es von vorn nach hinten macht, habe ich festgestellt, verhuddelt man sich schnell, dass man die Zeitüberschneidung kriegt. Wenn ich sage, ich habe 18 Uhr den Termin, dann weiß ich, davor ist 16 Uhr das und um 11 ist das. Und so kann ich rückwärts besser planen, womit fange ich den Tag an.
Sehr wertvoll, vielen Dank. Ich finde das nachvollziehbar. Ohne welchen Gegenstand gehst du nicht aus dem Haus?
Handy.
Auch meine Erfahrung. Was macht für dich gute Kommunikation aus?
Offene Gespräche auf Augenhöhe, auch mal sehr mentale Gespräche, dass es nicht abgleitet in das sogenannte Jammern.
Nächste Frage. Traumurlaub, Camping oder Hotel?
Nichts von beiden. Ich bin in der Weltgeschichte unterwegs. Da nehme ich alles, was möglich ist.
Wenn Migräne ein Tier wäre, welches und warum?
Es ist der Skorpion für mich. Er lauert unterm Stein, völlig unsichtbar. Aber wehe, du hebst den Stein an. Der beißt zu, es tut weh und es kann ganz böse ausgehen.
Das war aufschlussreich. Vielen Dank. Das waren 5 Stichpunkte zu Ursula Kirster. Chris, zu dir kommen wir auch gleich noch. Ich habe auch 5 Stichpunkte zu dir vorbereitet. Ich würde gerne kurz, Ursula, noch mal bei dir einhaken. Du bist seit über 40 Jahren Migränikerin, / Migränepatientin. Wenn du das jetzt mal rekapitulierst, für dich kurz ordnest, wie würdest du den Verlauf der Krankheit bei dir so während dieser Zeit beschreiben oder über diese Zeit hinweg?
Also der erste Anfall war 1978, da wusste ich überhaupt gar nicht, was mit mir ist. Ich habe gegähnt, mir war übel, ich hatte Kopfschmerzen, ich konnte nur noch die Vorhänge zumachen. Ich war zu dem Zeitpunkt an meinem ersten Arbeitstag am neuen Arbeitsort, hat also wunderbar gepasst. Und ich bin dann nach Hause und habe dann die ehemalige Hausärztin angerufen und habe gesagt, kann ich vorbeikommen? Und die hat sich das angeguckt und angehört und hat dann gesagt, ja Mädel, das wird eine Migräne. Dann wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel, was eine Migräne ist. Und sie war am Anfang auch noch relativ selten, sag mal einmal im Monat, zweimal im Monat. Das hat sich dann von 1978 bis 1986 doch sehr gesteigert, dass das dann schon 6 bis 10 Tage im Monat waren. Dann hatte ich mich ja für diese, die du schon angesprochen hast, russische Akupunktur entschieden. Das ist eine reine Augenakupunktur. Das kann man sich heute überhaupt gar nicht vorstellen. Das macht kein Arzt mehr. Der hat es aber gemacht, weil er es in Moskau erlernt hat. Und da war wirklich, wie versprochen, 5 Jahre keine Migräne mehr. Kopfschmerzen ja, aber keine Migräne. Und 92 kam die Migräne mit einer Wucht zurück, dass wesentlich mehr Symptome, Begleitsymptome vorhanden waren. Da kam die Geräuschempfindlichkeit dazu. Die Lichtempfindlichkeit war so schlimm, dass es wirklich dunkle Nacht werden musste. Ich konnte nichts riechen, es durfte kein Telefon klingeln. Ich habe alles abgestellt. Ich habe wirklich in dieser Zeit dann ab 92 die Attacken so empfunden, dass sie unmenschlich sind. Das hat sich dann immer weiter gesteigert durch die Einnahme der Triptane, die ja am Anfang angeblich nicht süchtig machen sollten. Bin ich natürlich dem Trugschluss aufgesessen, nimm das Triptan aller 2 Tage, nicht jeden Tag. Aber ruckzuck war ich in der Schleife drin, dass es 12 waren, dann waren es 15 und dann waren es 20, zuzüglich weiterer Schmerzmittel. Und dann ist man natürlich auch in der medikamentenabhängigen Migräne. Das war nicht mehr zu unterscheiden, ob es ein Spannungskopfschmerz werden sollte oder ob es eine Migräne wird. Man schluckt das Medikament oder ich habe es geschluckt und dann waren die Symptome eigentlich weg. Hab mir dadurch mehr geschadet und bin dann eben 97 zu diesem Schmerzarzt gekommen, der mich dann eigentlich die weiteren Jahre begleitet hat. Und als ich 1998 an dem Level war, dass es eigentlich wirklich lebensbedrohlich wurde. Eine Nierenbeckenentzündung hatte dazu geführt, dass das die Nierenfunktion so eingeschränkt war, dass mir gesagt wurde, wenn du jetzt so weitermachst, wirst du noch an der Dialyse enden. da habe ich wirklich dann die Reißleine gezogen und bin mir bewusst geworden, so wie ich die Migräne für mich behandelt habe, so konnte es nicht weitergehen. Ich bin ausgestiegen aus dem Berufsleben, bin in die Migräneklinik Königstein mit der Hoffnung, ja, gehst du jetzt hin und dann wirst du da ein halbes Jahr therapiert und dann ist das alles gut, dann ist alles wunderbar, dann hast du deine Migräne im Griff. Das ganze Gegenteil ist passiert. Ich bin dort in der Klinik kaum behandelt worden, weil ich jeden Tag Migräne hatte. Ich lag jeden Tag im Schmerzzimmer. Nach 4 Wochen war das dann endlich soweit geschafft, dass man mit mir sprechen und eine Therapie beginnen konnte. Und als ich dann entlassen wurde, bin ich wirklich völlig depressiv zurückgekommen, weil meine Hoffnung, dass diese Krankheit schnell behandelbar ist, war vollkommen zerstört. Und dieser Stresslevel hat dazu geführt, dass ich natürlich weder runterkam, mich nicht entspannen konnte, sondern mir noch viel mehr Stress gemacht habe und die Migräne noch schlimmer wurde. Dann hatte ich den Punkt 25 bis 28 Tage im Monat Migräne. Ob das immer Migräne war, würde ich aus heutiger Sicht gar nicht mehr so sagen. Weil das hat mir der Schmerzarzt auch gesagt. Hat man zu viel Migräne, kann man das nicht mehr mit einem Spannungskopfschmerz unterscheiden, weil die Symptome durch die gelegten Schmerzbahnen genauso verlaufen. Und das Schlimme daran ist, diese Schmerzbahnen gelten für Ohren und für Zähne auch. Das heißt, ich habe nicht mehr Zahnschmerzen bekommen, ich habe Migräne bekommen. Und erst wenn der Zahn nicht mehr zu retten war, habe ich Zahnschmerzen bekommen. Die Chronifizierung solcher Schmerzen und diese Schmerzbahn, dass das so ein Ausmaß annehmen kann, war mir bis dato überhaupt nicht bewusst, aber ich habe es selber erlebt. Dann wurde ich wirklich sehr intensiv behandelt mit allen möglichen Nischenbehandlungen, die möglich waren über eine Krankenhausbehandlung. Und Stück für Stück und wirklich ganz langsam wurde ich im Krankenhaus mit diesem Arzt mehr für meine Krankheit sensibilisiert und für den Umgang mit der Krankheit. Das heißt, als Migräniker ist man in der Opferrolle. Warum habe ich das? Warum schon wieder? Ich kann nichts planen. Ich muss die Medikamente immer bei mir haben. Oh, jetzt möchte ich das machen und ich habe wieder Migräne. Das führt zu Depressionen und zu Rückzug. Und wenn man aus dieser Falle nicht rauskommt, kann man seine Migräne kaum therapieren. Das ist mir bewusst geworden. Und diesen Umkehreffekt raus aus der Opferrolle und rein in, ja, ich habe Migräne, aber ich lebe trotzdem damit und ich mache mir ein schönes Leben. Das war der längste, aber der wichtigste Weg für mich. Als ich dann 2005 wirklich aus dieser Falle endlich raus war, konnte ich mit neuer Lebensenergie mein Leben neu starten. Und schau an, es waren nur noch 15 Anfälle, es waren 10, es waren 8, es waren 5 und zum Schluss waren es nur noch 3 im Monat. Und das war für mich der Beweis dafür, man hat es selber in der Hand, aber es geht fast nur mit ärztlicher Begleitung.
Über eure Strategien mit der Migräne umzugehen, sprechen wir auch gleich noch. Ich würde gerne mal die Möglichkeit nutzen, Chrissy, um zu dir ganz kurz zu kommen. Wenn du das hörst, also der Höhepunkt der Abwärtsspirale, wenn ich es mal so formulieren darf, war, Ursula, bei dir 97, hast du gesagt, 97, etwa.
98.
Das ist jetzt ungefähr 2,5 Dekaden her. Du steckst quasi mitten jetzt als berufstätige Frau mit Migräne, so mitten in diesem Pool aus Symptomen. Wie ist denn in der Gegenwart die Behandlung von Migräne, die Medikamentierung etwa? Wenn du das mal direkt vergleichen wollen würdest von dem, was du da gehört hast.
Also als erstes ist es halt so, man geht halt zum Hausarzt, der diagnostiziert ja Migräne. Die versuchen es meistens noch immer ein bisschen selbst halt zu therapieren. Paracetamol, Ibuprofen. Wenn das irgendwann nichts hilft, brauchst du halt einen Neurologen. Ich habe einen Neurologen aber übersprungen damals, weil ich so viele Kopfschmerztage hatte. Also bin ich durch meine Hausärztin gleich halt in die Kopfschmerzambulanz reingekommen, weil es einfach zu viele Tage waren. Ich habe nicht mehr aufs Ibuprofen angeschlagen und ähnliches und bin halt dann gleich in die Kopfschmerzambulanz gekommen. Dort wurde halt ein Triptan versucht. Das war bei mir Sumatriptan, Tablette. Am Anfang hat das gut gewirkt, hat dann irgendwann nicht mehr so gut gewirkt, weil wie wo ich schon sagte, man dosiert es halt irgendwann höher, weil du versuchst halt durchzuhalten, du versuchst weiter am Leben teilzunehmen, also dosierst es halt höher, also mehrere Tage. Triptane sollte man 10-mal im Monat nehmen, sonst halt kommt der Medikamentenkopfschmerz. Und dadurch hatten wir dann nochmal einen Wechsel gehabt, weil ich durch die Migräne halt erbrochen habe und ich die Tabletten nicht drinnen behalten habe. Also sind wir auf Nasenspray umgestiegen. 20 Minuten und dann habe ich meine Ruhe. Genau. Und dann halt kommt die ganze Prozedur. Man versucht die erste Prophylaxe. Meistens Beta-Blocker. Wenn das nichts hilft, kommt die nächste Prophylaxe. Bei mir war es Topiramat, hat nichts gebracht. Dann kam Indomitazin, auch nichts gebracht. Dann kam das nächste Antiepileptikum, hat auch nichts gebracht. Und dann erst sozusagen, wenn man so 3 oder 4 Prophylaxen durch hat, steht dir eine Botox-Therapie zu. Botox wird unter die Haut gespritzt, um diese Schmerzweiterleitung zu blocken. Ja, sodass ich jetzt halt zurzeit bei Botox angelangt bin, dass ich das halt 3-mal im Monat bekomme.
Wenn ich das so höre und eure Krankheitshistorien so gegenüberstelle, ich formuliere mal eine ganz platte Frage, verzeiht die mir. Lässt sich Migräne heutzutage einfacher in den Griff bekommen als früher?
Nee. Nein.
Ja, gut, dann haben wir das erklärt, sehr gut. Aber die Vielzahl an, also Behandlungsoptionen würde ich es mal nennen, das suggeriert so ein bisschen, als ob man heutzutage, wenn die Diagnose Migräne steht, quasi schon so eine Antwort hätte. Aber dem ist dann offensichtlich nicht so. Also Ursula, bei dir damals gab es erst, ich glaube 92 kamen die ersten Medikamente.
Also ich bin 92 an die ersten Triptane gekommen. Ja. Also vorher habe ich sie auch nicht gebraucht. Ich weiß nicht, wann sie wirklich auf den Markt gekommen sind.
Tatsächlich erst 92, ich habe es mal vorrecherchiert.
Ja, ich kann ja nur sagen, zu DDR-Zeiten gab es das Geloni da, das hätte man wie ein Bonbon lutschen können, das hat man euch auch sparen können, das hat nichts gebracht. Da musste man wirklich zum Hausarzt und der musste einen spritzen, dass man schläft, dass man den Anfall überschläft. Das haben die Ärzte aber auch nicht gern gemacht. Früher ging das ja noch, dass manchmal auch zum Hausbesuch kam, wenn es schon gar nicht mehr ging, dass man nicht mehr laufen konnte. Aber medikamentös bleibt es nach wie vor schwierig.
Und heute, ein paar Dekaden später, hat man mehr Optionen, aber man probiert sie trotzdem einfach durch.
Man muss sie durchprobieren. Genau.
Chris, jetzt hatte ich dich gerade im Gespräch, dann kann ich jetzt auch mit den Stichpunkten weitermachen. Wir machen weiter mit 5 Stichpunkten zu Christine Rechlin. Welche Person hat dich am meisten beeinflusst in deinem Leben?
Meine Mama.
Was ist dir wichtiger, gesund oder lecker?
Gesund.
Welchen aktuellen Trend verstehst du nicht?
Die Mode heutzutage.
Welchen Ort in Halle sollte man dringend besuchen, wenn man hier ist?
Im Botanischen Garten.
Welchen Titel hätte deine Autobiografie?
Lebe und denke nicht an morgen.
Das waren 5 Stichpunkte zu Christine Rechlin. Chris, dann bleiben wir einfach kurz bei dir. Du hast uns vorhin schon mal erzählt, wie so deine ersten Erfahrungen mit deiner Migräne waren. Wie hat denn deine Umwelt darauf reagiert?
Also meine Familie war halt sehr, naja, sei jetzt mal ein bisschen überfordert. Also so der einzigste Punkt, woher es hätte kommen können, wäre mein Großvater gewesen, der Migräne hatte. Aber so halt wie gesagt, so zu damaligen Zeiten hatte keiner bei uns wirklich groß Migräne. Darum war das halt so dieses, okay, was sollen wir machen, wie können wir helfen? Die haben sich auch viel belesen, aber das war halt so einfach dieses, in dem Moment, ich will mich zurückziehen, das war damals so bei mir, ich muss halt Rollos runter machen, schlafen, halt so dieses Klassische, sage ich jetzt mal. Dann war das aber halt so, dadurch, dass es immer mehr zugenommen hat. Was weiß ich, ich habe vermehrt im Restaurant auf Gerüche reagiert. Parfüms von mehreren Menschen, die dann im Raum zirkuliert haben, haben bei mir Migräneanfälle ausgelöst. Also habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr so oft essen. Also statt 5-mal im Monat wurde es 3-mal. Dann irgendwann 2-mal und dann irgendwann gar nicht mehr. Dann Kinobesuche. Sobald flackernde Lichter kommen, kann ich drauf warten. Also bin ich auch nicht mehr ins Kino groß gegangen. Konzerte. Ich bin total gerne auf Konzerte gegangen. So Metal-Konzerte, dieses wunderbare Licht, super, astrein. Konnte ich gleich wieder nach Hause gehen, weil die Migräne kam. Also fiel das auch flach. Also alles das sozusagen, was mir Spaß gemacht hat, habe ich schrittweise reduziert und irgendwann gar nicht mehr gemacht. Somit wurde der Freundeskreis einfach kleiner, weil du gehst nicht mit essen, okay, braucht man dich nicht fragen. Du kommst nicht mit auf Konzerte, okay, dann braucht man dich nicht mehr fragen. Sodass dann halt der Kreis immer kleiner wurde. Und dann irgendwann durch meine neue Beziehung damals, die ich jetzt seit 6, 7 Jahren führe, habe ich halt wieder gelernt, sozusagen am Leben teilzunehmen. Also ich hatte jetzt nicht so dieses Bemitleidenswerte, sodass ich mich selber bemitleidet habe und gesagt habe, oh mein Gott, warum ich? Sondern eher so dieses, ja, okay, scheiße, ich gehe dann mal trotzdem auf Arbeit. Also so dieses Durchhalten, anstatt halt mich selber zu bemitleiden.
Aus Arbeitgebersicht, wenn ich jetzt mal komplett empathielos denke und mich mal in die für mich nicht nachvollziehbare Position verschiedener Arbeitgeber versetze, dann wäre mein Gedanke, uha, Migräne, das hat bestimmt Arbeitsausfälle zur Folge. Wie arrangiert man sich, wenn man da mitten im Berufsleben steht? Wie findet man dann vielleicht einen Kompromiss, einen Mittelweg? Wie geht man da aufeinander zu?
Also ich muss sagen, ich bin Tatsache für diese Anfälle sehr wenig krank. Also das ist jetzt nicht so jeden Monat oder so, wenn es hochkommt. 2-3 Mal im Jahr. Also dann, wenn es halt wirklich die Spitze des Eisbergs erreicht ist und ich merke, okay, ich brauche mal 1-2 Wochen, um halt komplett runterzufahren. So mache ich es. Ist nicht der ideale Weg, aber ich möchte halt nicht mich verkriechen und da komme ich sonst irgendwann gar nicht mehr auf Arbeit.
Gehört eine transparente Kommunikation mit deinem Arbeitgeber für dich dazu?
Ja, also auf Arbeit, die wissen, dass ich Migräne habe. Das ist auch so, die wissen, okay, wenn ich halt, was weiß ich, Migräne bekomme, nehme ich meinen Triptan. Also die sind da wirklich sehr kulant, dass man auch sagen kann, okay, ich nehme jetzt eine Tablette, gib mir kurz einfach wirklich diese Zeit und dann bin ich wieder da.
So, als nächstes habe ich ein ganz spannendes Thema auf meinem digitalen Zettel. Da wird irgendwas bei euch klingeln, nehme ich an, und zwar Vorurteile. Welche Vorurteile gibt es denn immer noch in puncto Migräne? Und welche gab es vielleicht auch früher? Welche haben sich hartnäckig festgesetzt? Eure Chance, Vorurteile aus dem Weg zu räumen.
Ich finde immer den Spruch so toll, jetzt hab dich nicht so, das sind nur Kopfschmerzen. Das ist so echt mein absoluter Lieblingsspruch.
Ich glaube, die Vorurteile wurden nochmal richtig von Iron Sheer befeuert. Und heute Abend habe ich Kopfweh. Das war so die Zeit, wo das Lied aufkam, wo viele gegrinst haben, ja, genau so ist es. Dass man die Migräne eigentlich als Ausrede benutzt haben sollte, um Dinge nicht tun zu müssen, auf die man keinen Bock hat. Das fand ich für mich persönlich nicht schlimm, aber da ist mir das besonders aufgefallen, dass es nochmal befeuert wurde. Ich denke, dass jeder von uns im Umfeld gehört hat, hab dich nicht so, nimm Aspirin, nimm eine Tablette, ich habe das auch Kopfschmerzen und dann ist das weg, wenn du eine Tablette nimmst und legst dich mal hin und wirst du mal, geh mal nicht in Schichten arbeiten, dann ist das auch weg oder tu dies nicht, tu das nicht. Also das hört man immer wieder und ich glaube, das wird auch genau so lange bleiben, wie die Empathie für ein Krankheitsbild oder für jegliches Krankheitsbild, es betrifft ja alle, nicht vorhanden ist. Und man weiß, das ist auch Psychologie, wenn ich es nicht habe, muss ich mich damit nicht beschäftigen. Und dann wird man oberflächlich und ich glaube, dann tut man auch anderen Krankheiten einfach ab und sagt, das kann ja so schlimm nicht sein, du lebst doch noch. Und was ich auch sehr oft gehört habe, na guck dich doch mal im Spiegel an, du kannst ja nicht krank sein.
Ursula, zu dem Punkt Migräne als Vermeidungsstrategie habe ich tatsächlich online auch was gefunden, was ich zumindest befremdlich und gleichermaßen spannend fand. Zitat: Nach dem Mittagessen kriegte Frau Direktor Pogge Migräne. Migräne sind Kopfschmerzen, auch wenn man gar keine hat. So schreibt es Erich Kästner in dem Kinderbuch Pünktchen und Anton aus dem Jahr 1932. Könnt ihr euch an Erlebnisse erinnern, in denen ihr tatsächlich ganz offensiv damit konfrontiert wurde, dass eure Migräne quasi als vorgeschobener, ich sage jetzt mal Krankschreibungsgrund oder als Vermeidung deklariert wurde? Oder kurzum, indem man euch nicht geglaubt hat, dass Migräne was wirklich Schlimmes sein kann?
Also ich habe es im privaten Umfeld durch von einer guten Bekannten, die jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten, Marlboro sogar, geschafft hat und 2 Flaschen Rotwein. Und wenn ich dann mal nicht Auto fahren konnte, mal nicht Chauffeur spielen konnte, dann sollte ich mich nicht so haben. Das fand ich diskriminierend. Und das ist dann wirklich schlimm, wenn du von solchen Leuten gesagt kriegst, unter bisschen vorgehaltener Hand, nur hab dich mal nicht so.
Oder muss ich nochmal auf deinen Plus an Lebenserfahrung zurückkommen? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Zumindest in deiner Wahrnehmung? Ist man dem Thema Migräne gegenüber heutzutage offener?
Ich muss es anders formulieren. Ich nehme es einfach nicht mehr so wahr. Ich bin nicht mehr so sensibel. Ich lege das nicht mehr auf die Goldwaage. Ich kann heute mit meiner Lebenserfahrung sagen, leck mich.
Da schreibt sich die Einleitung für die Episode im Prinzip von ganz alleine. Dann bleiben wir
das war jetzt so schön
trocken. Mach was draus.
Das war jetzt so schön trocken.
Es ist ein Fakt, als ich jünger und wesentlich betroffener war, haben mich solche Aussagen auch wirklich emotional schwer getroffen. Ich habe mich noch tagelang mit dieser Thematik beschäftigt. Warum reden die so schlecht? Warum sehen die das nicht, wie schlecht es mir geht? Heute kann ich sagen, ich bin eine gestandene Frau, ich hab's durch, ich hab's hinter mir, ich weiß besser Bescheid, wie es mir geht, besser oder schlechter. Von außen braucht mir das keiner mehr zu suggerieren. Und wenn wirklich jemand meint, guck dich doch an, du kannst ja nicht krank sein, dann sage ich, ja, ist doch schön, freue ich mich auch drüber. Fertig, dann nehme ich den auch auf die Schippe. Ich nehme es nicht mehr so ernst.
Dann würde ich da mal anknüpfen und mal zum Thema Strategien kommen. Auch aus euren Schilderungen, Migräne ist bisweilen unfassbar individuelle Krankheit mit verschiedenen Ausprägungen, Symptomen etc. Welche Strategien nutzt ihr, um mit der Migräne im Alltag umzugehen?
Also ich habe Vorboten, das heißt, wenn ich vermehrt Durstgefühl habe, wenn ich merke, mein Bauch wird aufgebläht, dann sind das so Triggerfaktoren, also so Vorboten, wo ich mir denke, okay, gut, halbe Stunde, Stunde, wo ich dann versuche, noch den Wasserhaushalt irgendwie ein bisschen auszugleichen, weil in der Migränephase kann ich weder essen noch trinken. Allein durch dieses Völlegefühl, weil die Migräne sorgt ja dafür, dass dein Magen-Darm-Trakt komplett lahmgelegt wird, sage ich jetzt mal so. Weil es sind ja nicht nur die Kopfschmerzen, die man bei der Migräne hat, sondern halt die ganzen Zusatzsymptome. Es ist nicht nur das Erbrechen, Sensibilisationsstörungen im Gesicht, die ich habe, Sprachstörungen, die ich habe. Und dann gucken dich halt die Leute an, warum redest denn du so verrückt? Ja, weil die Migräne kommt. Und da habe ich für mich gelernt, okay, wenn ich merke, ich habe Sprachstörungen bei mir im Freundeskreis, die wissen alles klar, wenn ich hier Wortfasching habe, gut. Und dann versucht man so ein bisschen die Symptome, also versuche ich für mich die Symptome so ein bisschen auszugleichen. Das fängt halt, wie gesagt, damit an, halt ausreichend trinken. Dann, was mir gut tut, ist laufen. Ich habe einen Australian Shepherd, einen Hütehund, und mit denen laufe ich so meine 10, 15 Kilometer am Tag. Das ist für mich so eine Entspannung, auch vor der Attacke, wenn ich die Symptome merke, dass ich sage, okay, ich schnappe mir jetzt meinen Hund und laufe meine 7 Kilometer. Ich wohne auf dem Dorf, wo ich mir sage, ist mir egal. Ich kann hier einfach querfeld einlaufen und habe meine Ruhe. Das ist so das, was mir halt hilft, ein bisschen dagegen zu arbeiten. Wenn es halt gar nicht mehr hilft, probiere ich das, mein Neurologe wird mit mir schimpfen, wenn er das hört. Ich versuche das mit Triptan lange auszusitzen. Dadurch, dass ich auch Medikamentenübergebrauch hatte und deswegen dann halt einen Entzug gemacht habe. Und ich kann jedem sagen, das ist kein Zuckerschlecken, so einen Entzug, medikamentösen Entzug zu machen. Probiere ich halt das Triptan so lange wie möglich hinauszuziehen. Wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, ja, nehme ich es. Dann ist es halt, ich mache gerne Eisbäder. Das ist halt wirklich so, wenn ich merke, okay, ich kriege Migräne, entweder unter die eiskalte Dusche, einfach um die Nacken- und Schultermuskulatur einfach kalt abzuduschen oder halt mit so einem Eislolli da drüber wischen, dass die Durchblutung angeregt wird. Das hilft mir zum Beispiel sehr gut. Ich habe es nicht so mit Wärme. Mit Wärme kann ich in dem Moment gar nicht umgehen. Und da muss man sich, glaube ich, einfach selber durchprobieren, was halt wirklich für einen gut ist.
Wenn man bei mir Eis auflegt, geht's richtig los, bis zur Ohnmacht. Also bei mir geht Eis überhaupt gar nicht. Ich gehe in die Sauna und darf mich nicht mal, also ich darf mich lauwarm abduschen. Ich muss raus an die Luft nach der Sauna, nicht ins kalte Wasser. geht sofort los. Meine Strategien überhaupt langfristig waren, ich habe angefangen mit Laufen. Ich bin jeden Tag gelaufen. Ich bin zum Yoga gegangen und bin schwimmen gegangen. Das waren meine ersten Schritte, Strategien zu finden, um weniger Schmerzen zu haben. Dann habe ich meine Ernährung umgestellt auf Produkte, die mir besser bekommen. Ob das immer Trigger waren, möchte ich nicht sagen, aber sie sind mir einfach besser bekommen. Und ich habe versucht, einen Tagesablauf zu finden, der relativ gleichmäßig ist. Bei mir geht das, weil ich am Rentenstand bin und ich konnte immer alles sehr gut darum planen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich dann einen Migräneanfall habe, dann ist natürlich nichts mit Laufen, dann ist nichts mit Sauna und dann ist nichts mit Yoga, dann ist es zu spät. Aber wenn man es regelmäßig macht, diese sogenannten Entspannungsstrategien, dann kann man das wirklich lindern. Ich habe es wirklich geschafft und der Haupteinstieg war eigentlich bei mir das Yoga. Ich hatte eine Yogalehrerin, die hat direkt im Tibet gelernt und die war so faszinierend, die hat ihre 20 Leute eingelassen in die Türen, hat bei jedem sofort sagen können, du machst heute das nicht, bei dir sehe ich das, du machst heute das nicht und du bei dir, die hat auch korrigiert. Die hat ein derart hohes Wissen gehabt, die wusste sofort, wie es einem geht aufgrund der Körpersprache, die man ausstrahlt. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, auch diese Behandlung mit ihr, mich selber wahrzunehmen. Wann bin ich denn verspannt? Wann habe ich denn diesen typischen Rundrücken? Oder wann habe ich denn hier, wann ziehe ich dann die Schultern hoch? Oder wann ist denn hier alles hart? Und da habe ich ganz bewusste Übungen immer wieder gemacht und habe dann wirklich natürlich über Jahre gebraucht, dass sich das reduziert hat. Heute ist das für mich ein fester Bestandteil, dass ich Yoga mache, dass ich im Fitnessstudio bin, dass ich laufe. Und wenn ein Podcast zum Beispiel meinen Tagesrhythmus durcheinander bringt, dann muss ich morgen etwas mehr dafür tun.
Pardon. Wie lange hast du Schmerztagebuch geführt?
Schmerztagebuch von 97 bis 2011. Es war am Anfang die reine Selbstreflexion für die Einnahme der Medikamente. Das hatte der Schmerzarzt auch gesagt, das war die erste Frage, wie viele Medikamente nehmen Sie? So ungefähr. Nee, jetzt machen wir es genau. Und der hat mir das auch vorgelegt, wie das zu führen ist. Der hat mir das Blatt gegeben. Und ich musste das auch über die ganzen Jahre bis 2009 immer vorlegen bei ihm, jeden Monat. Und darüber hat er gewusst, wie viele Medikamente ich nehme. Und dann hat er natürlich, wenn er sah, oh, da war am 13. eine tüchtige Spitze und am 11. und am 12. Und dann, was war denn da los? Was ist da gewesen? Und dann habe ich dann immer rechts noch so Bemerkungen gemacht, wenn besondere Ereignisse war. Ein plötzliches Telefonat mit einer ganz schlechten Botschaft. Kann ja für uns Migräniker schon ein Trigger sein. Das habe ich dann auch hingeschrieben. Und so haben wir eigentlich systematisch herausgefunden, was mich als Stress wirklich triggert. Und was ich natürlich an Medikamenten nicht mehr nehmen sollte. Prophylaxe hatte auch gemacht, das musste ich auch mit angeben, die medikamentöse Prophylaxe. Und da war immer sein Spruch, was nach 3 Monaten nichts gebracht hat, wird weggelassen, wird einfach nicht mehr genommen. Und deshalb war dieses Tagebuch, das ist so ein vollgepacktes Stück Papier, aber das war auch für mich ganz hilfreich. Weil wenn ich dann unten die Summe gezogen habe, was ich an Medikamenten genommen habe, geguckt, ja, eigentlich hatte sie doch diesen Monat gar nichts Schlimmes, hätte doch gar nicht so schlimm kommen dürfen, wie du eigentlich wieder Medikamente genommen hast. Es hat mich sensibilisiert, denn ich glaube, man ist als Migräniker, gerade wenn man im Berufsleben steckt, oft, da geht man im Alltag mit unter. Man hat seine Arbeit, man hat sein Tun und ich selber komme zu kurz. Bei mir war es so. Ich selber kam zu kurz. Dann kam noch die Familie mit ihren Ansprüchen, dann kamen die Kinder mit den Ansprüchen, dann kamen die Eltern mit ihren Ansprüchen. Immer funktioniert für die anderen. Wunderbar. Und eigentlich hat mir das Tagebuch dann erst gezeigt, dich gibt es auch noch. Guck mal hier. Du hast immer nur die Trigger von den anderen. Du selber hast nur die Schmerzen. Und ich finde, da ist wirklich sehr viel Wahres dran. Ich habe das auch immer wieder in den Gruppen gesagt, dass so ein Tagebuch hilft. Ja, das ist Aufwand. Ja, da muss man sich disziplinieren. Aber für mich hat es wahnsinnig viel gebracht.
Chris hat erzählt, dass sie mit ihrem Wauwi spazieren geht, um ein bisschen Ruhe zu finden. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Reizreduzierung in Form von Smartphone, Radio, TV etc. Streichung ein Thema ist. Inwiefern spielt bei euch die Reduzierung von Medien tatsächlich eine Rolle? Also Chris, etwa merkst du, dass wenn du häufig am Smartphone hängst oder irgendwie in irgendwas streamst oder so, ist das ein Trigger?
Also bei mir Tatsache jetzt nicht, also zurzeit nicht so. Dadurch, dass wir jetzt gerade in ein Haus gezogen sind, habe ich jetzt nicht wirklich viel Zeit mehr, irgendwie Fernsehen zu gucken oder am Handy zu hängen. Ich hatte halt wirklich nur mitbekommen, halt so dieses nach unten gucken, dass es halt doch doll auf die Halswirbelsäule ging. Auch allein vom gesamten Bewegungsapparat. Also ich muss sagen, ich gehe jetzt mal endlich, nehme ich mir die Zeit mal wieder für mich selber und gehe mal regelmäßig zur Physiotherapie, zur manuellen Therapie. Ich dachte immer, ich habe Blockaden in der Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule. Nee, das kommt von der Lendenwirbelsäule. Und das zieht dann wirklich bis hoch, die Verspannung, wo ich mir dachte, okay, das ist ja eigentlich schon wieder interessant. Also sowas so fehlende Körperhaltung, fehlende Muskulatur eigentlich ja doch ausmacht.
Aber grundsätzlich mediales Rauschen, also so Dauerbeschallung?
Gar nicht, geht gar nicht. Die Reizüberflutung ist ja jetzt eigentlich schon fast überall. Ich kann die totale Ruhe und die mit mir ganz alleine wunderbar ertragen. Und damit schaffe ich mir den Freiraum, wenn ich am Laptop arbeiten muss oder wenn ich am Handy was machen muss, dass ich dann wirklich die Zeitschiene stark eingrenze.
Ich mache mal ein Thema auf, da weiß ich nicht, wie schnell das auch wieder zu ist. Ich stelle jetzt bloß mal einen Raum und ihr könnt mal entscheiden, was und in welchem Umfang ihr dazu etwas sagen möchtet. Migräne und Depression.
Also kann ich aus meiner Erfahrung berichten, wenn man lange genug genügend Migräne hatte, so ab 15 bis 20 Tage im Monat, beginnt man wirklich an sich selbst zu zweifeln. Bei mir war es so. Ich bin dann in die depressive Schleife wirklich reingerutscht. Und als ich nachher zwischen 25 und 28 Tagen Migräneanfälle hatte oder eigentlich durchweg Schmerzen hatte, ging das mit der Depression sogar so weit, dass ich sagen konnte, dass das schon an den Rand des Suizides, an den Suizidgedanken ging. Weil das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man Zahnschmerzen hat, geht man zum Zahnarzt und am gleichen Tag ist meistens der Fall erledigt. Und jetzt sollte man sich mal vorstellen, man hat 30 Tage im Monat durchweg 24 Stunden Zahnschmerzen. Was das mit einem Menschen macht, ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass man dann sagt, oh nee, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will überhaupt das nicht mehr haben. Dann beginnt man zu überlegen. Und wenn man aus dieser Schleife nicht rauskommt, wenn man da keine Hilfe hat, dann wird die Depression meiner Meinung nach sogar noch ein weiterer Trigger. Weil dann kommt man immer mehr in diese böse Schleife des Schmerzes, des Grübelns, des Nachdenkens, sich zurückziehen. Und ich glaube, dann hat man das Schlimmste erreicht, was man erreichen kann. Dann ist die Talsohle da.
Ursula, du hast auch eine Verhaltenstherapie gemacht, richtig?
Ja. Die hat über ein Jahr gedauert. Die Verhaltenstherapie war eigentlich im Nachgang ein Wahnsinnserlebnis. Ich bin so, wenn man Themen anspricht, die mir nicht passen, dann tue ich die weg. Zum Beispiel bin ich ein adoptiertes Kind und diese Weggabe von den Eltern wurde von Anfang an für meine Migräne als ein wesentlicher Auslöser angesprochen. Das habe ich immer weggewischt. Mir ging es gut bei meinen Eltern. Was wollt ihr eigentlich von mir? Lasst mich alle in Ruhe mit diesem Thema. Und dann hat mein Schmerzarzt mich aber in eine Therapie geschickt zu einer Handauflegerin als Physiotherapeutin. Die nonverbal hat die Hand nicht aufgelegt, sondern so ein paar Millimeter, paar Zentimeter über den Körper laufen lassen. Und ich habe was gemerkt, klar. Und plötzlich sagt die zu mir, Frau Köster, jetzt reicht's mir. Sprechen Sie endlich. Ich merke, dass da das und das ist. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, weil die hat in dem Augenblick genau das an mir hochgerufen, was für mich die Adoption bedeutet hat. Und dann konnte die mit mir arbeiten, dann lief das, die hat die 5 Sitzungen gemacht durch und dann bin ich in diese Verhaltenstherapie gekommen. Und da ist dann wirklich das Thema, ich habe dann wirklich leider erst mit dem höheren Alter mich diesem Thema gestellt in der Verhaltenstherapie, was die Weggabe eines Kindes im frühen Kindesalter mit dem betroffenen Menschen macht. Diese Verhaltenstherapie war einmal im Monat und da muss ich sagen, ich bin manchmal aus diesen 2 Stunden rausgekommen und wusste nicht mehr, wie ich nach Hause fahren soll. So geheult habe ich, so emotional aufgewühlt, Muss aber sagen, das ist dann immer besser geworden. Und dann ist in die Verhaltenstherapie, nachdem der Schlüssel gebrochen war, ist mein Bruder mit reingenommen worden, dem Ähnliches passiert ist. Und wir konnten dann diese ganze Situation auflösen, was das für einen Druck ausüben kann, wenn man es nicht begleitet. Und das fand ich dann, das war dann auch die Lösung. Als ich mit der durch war, war ich frei und ich war nicht mehr in der Opferrolle.
Dann können wir passend davon mal zu deinem Buchtipp kommen. Du hast uns ein paar Literaturempfehlungen gegeben. Dein Buchtipp für uns auf Nachfrage war oder ist der Titel Ich hab Migräne und was ist deine Superkraft? Von Bianca Leppert, erschienen 2019. Ich gebe mal kurz den Klappentext wieder. Stell dir vor, du hast den schlimmsten Kater deines Lebens, aber in der Nacht davor keinen Spaß gehabt, beschreibt Journalistin Bianca Leppert, die seit 20 Jahren Migräne hat, eine Attacke. Für sie haben Menschen mit Migräne Superkräfte. Denn trotz der häufigen Schmerzen schaffen sie es, ihren Alltag zu bewältigen. Und tatsächlich sind ihre Sinne geschärft. Warum der Buchtipp? Was ist an dem Buch so gut? Du hast das gelesen.
Das ist mal ein Nicht-Fachbuch, sondern mit der heiteren, das ist ja in der Einführung schon klar geworden, man kann schmunzeln, es ist ernst, aber es ist einfach Lektüre. Es ist kein Fachbuch. Und für jemanden, der sich das vorstellen möchte, wie sich Migräne anfühlt, der sollte dieses Buch lesen, weil dann kann er ein bisschen lächeln, aber auch ein bisschen nachdenken. Ist nicht so trocken, das Buch.
Quasi ein Hilfsmittel für die Empathie. Sehr gut. So, ich werfe mal was in den Raum. 12. September ist der Europäische Kopfschmerz- und Migränetag. Am 5. September hingegen ist der internationale Kopfschmerztag. Ich habe den europäischen zuerst gefunden, deswegen bleibe ich kurz bei dem. Der wird veranstaltet durch die European Migraine and Headache Alliance. Nutzt ihr den 12. oder den 5. September in irgendeiner Art? Also bei manchen Selbsthilfegruppen und Einrichtungen sind so Aktionstage auch oft ein Mittel, um zu sensibilisieren oder sich nach außen präsent zu machen. Wenn das nicht, nutzt ihr irgendwie andere Möglichkeiten, um euch nach außen zu präsentieren?
Also wir haben Jahre zuvor an dem Apothekertag am Markt, Tag der Selbsthilfe, am Markt gestanden. Und ich habe auch andere Stände noch begleitet. Und meine Erfahrung bei Migräne war leider, ja, habe ich auch. Habt ihr denn irgendwelches Papier? Habt ihr einen Kugelschreiber? Habt ihr ein Heftchen? Und das habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, also darf dir Druckerzeugnisse, Geld ausgeben, Zeit absitzen. Es ist nie einer gekommen. Es haben viele gefragt. Es ist nie jemand zur Selbsthilfegruppe gekommen, sodass ich dann für uns entschieden habe, ich gehe nicht mehr hin. Wenn von den anderen auch keiner hingehen möchte, lassen wir das. Und eine extra Würdigung für diese Krankheit am 5. oder am 12. September können wir mal mit aufnehmen in der Gruppe. Aber ich weiß nicht, ob wir das so bitter nötig haben, wenn du es an 30, 40 Tagen im Jahr hast, ob du dann noch einen Tag brauchst, wo du es besonders ehrst.
Ich glaube, die meisten medizinischen Aktionstage oder Weltaktionstage sind vor allem dafür da, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und so ein bisschen zu sensibilisieren. Also ich sag mal, bei zum Beispiel Krebserkrankungen haben wir das häufig, dass man eben versucht, auch die Vorsorge ein bisschen anzuregen und zu sagen, hey, guck mal, das und das ist ein Thema. Guckt doch mal, ob ihr zum Beispiel zur Vorsorge geht. Nach dem langen, aber sehr spannenden Gespräch fahren wir auch langsam runter. Und ich habe noch abschließend eine Bitte. Beschreibt Selbsthilfe mit einem Wort.
Eigeninitiative.
Unverzichtbar.
Vielen Dank dafür und vielen Dank auch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und weiterhin produktive, gute, schöne Gespräche in der Selbsthilfegruppe. Das war die 20. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Neue Episoden erscheinen jeden Monat, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, ist vielleicht auch ein anderer Gesundheitspodcast aus der Reihe Ausgesprochen menschlich etwas für euch. Etwa BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pflege, Hand in Hand durch den Alltag oder Gesundheitswissen kompakt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Und ich und wir sagen Tschüss.
Tschüss, alles Gute.
Tschüssi.
Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerriet Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.